reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja Holzey, und in dieser Podcast-Folge geht es weiter mit Teil 2 mit meinem Interviewgast Markus Mingers, Rechtsanwalt, Großanwalt in einer großen Kanzlei mit mehreren angestellten Anwälten. Also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Du hast selber dein Unternehmen, um auf den zweiten Themenblock zu kommen, den ich gerne mit dir besprechen möchte, auch digitalisiert. Und ich treffe immer wieder Unternehmer, die das hören, das ist ein Buzzword und okay, da fehlt dann so die Vorstellung auch davon, was heißt denn digitalisieren? Du sagst jetzt, bei uns heißt digitalisieren, wir scannen die Belege ein, ja, oder papierlos. Und haben dann E-Mails statt Briefpost zum Beispiel, ja, und da fehlt manchmal so ein bisschen der Bezug dazu und für dieses gefühlt irgendwie ganz weit weg. Und ich habe ja mein Unternehmen auch umstrukturiert vor 2 Jahren. Wir sind komplett online unterwegs, inzwischen auch mit Produkten und Beratungsinhalten, und es ist ja eigentlich ein Stück weit ein Prozess, den man da durchläuft. Und am Anfang ist es immer erstmal ganz viel Skepsis und überhaupt sich dem Thema zu öffnen, das zu verstehen. Wie war das bei dir damals, als du dich damit auseinandergesetzt hast? Was war der Trigger? Musstest du dich aus einer Not irgendwie oder aus einer Situation damit auseinandersetzen und befassen? Okay, wie digitalisiere ich jetzt? Oder war das eher so eine Hinzu-Motivation? Ja, das ist fancy, ich will innovativer Anwalt sein, wir machen das jetzt. Also wie war das bei dir damals, der Anfang?
Also von allem ein bisschen, aber ich bin davon überzeugt, so ist es bei mir immer gewesen und bei vielen anderen auch, wenn du so einen richtigen Pain hast, wenn du so richtig Druck hast und eine Krise hast, wie jetzt die Corona-Krise zum Beispiel, nur dann bist du auch bereit, grundlegende Verhaltensmuster nachhaltig zu ändern. Und bei mir war es so, wir haben damals das erste Thema auf Verbraucherseite, was wir damals gespielt haben, so ab 2012, war Widerruf Immobiliendarlehen. Also wir haben die Leute aus teuren Immobilienkrediten rausgeholt, haben Prozesse geführt und haben die Leute in neue, preiswertere Darlehen gebracht. Und ich habe auch damals schon, ich war der erste Anwalt, der Google AdWords genutzt hat, und ich hatte damals eine eigene Radiosendung, habe darüber halt Werbung gemacht, und es lief halt wirklich wie geschnitten Brot. Wir haben echt auch ein richtig gutes Geld verdient, weil hohe Streitwerte heißt, machst gute Umsätze, und wir haben rund 3000 Fälle davon abgewickelt bei uns, aber wirklich oldschool mit einer damals noch kleinen Mannschaft von 20 Leuten. Mit Papierakten und Fristkalendern und wie es halt so ist. Ich habe Gott sei Dank immer schon, hatte ich ein Talent für Leadership, für Mitarbeiterführung, sodass die Leute extrem motiviert waren, aber die waren übermotiviert, sodass ich aus dieser Phase 3 Leute in den Burnout geführt habe. Einfach alle 80 Stunden in der Woche gearbeitet haben und haben halt geklotzt ohne Ende, aber eben auch überpowert haben. Ich habe extrem viele Mandanten verärgert, weil wir halt auch nicht schnell genug waren, damit auch die Qualität nicht halten konnten, nicht richtig mehr kommunizieren konnten, weil wir halt 3 Azubis hatten, die, was du eben beschrieben hast, nur Akten gesucht haben den ganzen Tag. Wir hatten ein 230 Quadratmeter Büro, was vollgepackt war mit Menschen und Akten. Dann haben die gesagt, wir haben ja gar kein Vertrauen mehr in euch, wie könnt ihr da überhaupt noch durchblicken? Weil überall, ne, neben normalen Akten haben wir 3000 Darlehensakten gehabt. Also es war viel Geld verdient, aber auch viel verloren und viel Reputation verloren und Mitarbeiter verloren, weil wir einfach, wir haben es nicht besser gewusst. Und nach dieser Phase dann, das habe ich gesagt, das geht so nicht mehr. Der erste Schritt war dann, dass wir digitalisiert haben, dass wir halt gesagt haben, papierloses Büro, um diese Aktensuche einzudämmen, um das schlanker zu gestalten, um für alle die Prozesse leichter zu gestalten. Das haben wir dann gemacht. Das war so der allererste Schritt. Und danach habe ich einen Programmierer eingestellt, um den gesamten Bearbeitungszyklus eines Mandats immer mehr zu automatisieren. Und ich habe bin relativ schnell zu der Überzeugung gekommen, mit externen Agenturen zu arbeiten. Die ziehen dich über den Tisch, die hauen dir mega Angebote raus, um dann vielleicht ein paar Stunden in der Woche da zu sein. Also wenn, dann machst du es richtig und hab dann eigene Programmierer eingestellt.
Krass, das heißt, du arbeitest gar nicht mit R-Micro oder das sind ja so Workflows. Ja,
große wir haben mittlerweile das Anwaltsprogramm von DATEV, das heißt Anwalt Classic. Und haben drumherum ein eigenes System gebaut. Das heißt, vorne Online-Marketing ist halt voll digital. Der Vertrieb arbeitet voll digital. Wir haben halt zwei Vertriebsgesellschaften. Wir haben eine Deutsche Gesellschaft für Verbraucherrechte. Da sind 800 Vertriebler organisiert im Strukturvertrieb. Dann haben wir eine Gesellschaft für Online-Marketing und wir haben eine Telesales-Abteilung bei uns. Das passiert halt alles voll digital. Dann übergeben die Akten in die Kanzlei. Halt datenschutzkonform, deswegen anderes System. Und wir haben über die Anwaltssoftware eine eigene Software noch programmiert, um es zu automatisieren. Das heißt, wir haben Software drüber gelegt, die die Klicks macht.
Also ein RPA, Robot genau. Process Automation, ne? Okay, cool. Damals, 2012 schon?
Nee, das haben wir erst seit ein paar Jahren.
Ich wollte gerade sagen, ja, das ist noch nicht so, ist noch nicht so lange. Ja, genau.
Ziel ist natürlich, irgendwann eine eigene Anwaltssoftware zu haben, aber das ist natürlich...
Ne, ja, geil. Weil R-Micro, die haben ja ganz schön gekämpft damals auch, das alles auf die Straße zu bringen. Ja, ja.
Seit Jahren eigentlich verkaufen, denen gelingt es nicht. Wir sind von R-Micro dann weggegangen zu diesem DATEV-Produkt, weil dann damit am besten einfach letztendlich die Automatisierung ist ja Vertextbausteine. Ja, also bei uns ist so im Dieselabgasskandal, wir kennen jedes landgerichtliche Urteil aufwärts Deutschlands, haben wir analysiert und haben halt quasi für jede Prozesssituation, die es gibt, einen eigenen Textbaustein. Das heißt, wenn wir Daimler verklagen am Landgericht Stuttgart, wissen wir, in welcher Kammer welcher Richter sitzt, wer auf der Gegenseite ist und wie der Textbaustein genau da aussieht. Anwälte sind, ja, die heißen heutzutage Knowledge Manager. Das heißt, sie machen nichts anderes, als die Schriftsätze, die wir haben, zu analysieren und ständig zu verbessern. Wir haben halt, wie gesagt, für jede Situation eigene Textbausteine halt mit dem, ich behaupte, wir geben uns für jeden Schriftsatz weitaus mehr Mühe als jeder Anwalt für den Schriftsatz, den er einmal benutzt, mit dem Unterschied, dass wir dann den Schriftsatz 500 mal, 1000 mal benutzen.
Boah, das ist so geil, Markus. Mir geht gerade total einer ab, das glaubst du nicht, ja, weil das ist das perfekte, geilste Beispiel überhaupt, ne? Prozesse zu systematisieren und die mit Digitalisierung zu verbinden. Absolut. Weil das ist ja genau das, was ich meinen Unternehmern immer wieder versuche, ne, aufzuzeigen, mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Und das ist ja dann auch ein geiles Beispiel zum Skalieren. Ja, es ist Aufwand, diese Textbausteine sauber aufzusetzen, sich da reinzuknien, dass es auch noch vor Gericht Bestand hat. Ja? Aber du machst es halt einmal gründlich und schiebst 1000 Schriftsätze durch und fertig ist die Laube. Ja? Und das halt digital aufzusetzen, ich meine, RPA, Robot Process Automation, ist genau das, was du beschrieben hast. Ne? Das heißt, es ist eigentlich am Computer sitzen und auf dem Laufwerk was klicken, in einem Tabellenbaum was klicken, was einfügen, was hochladen, Anhänge von Gericht schreiben etc., die ganzen Dokumente, die man braucht, das zusammenfassen. Ja.
Konzipiert, dass der Vertrieb, egal ob Online- oder Offline-Vertrieb, eine Maske befüllt. Egal welches Rechtsgebiet, das sind halt unterschiedliche Masken. Und dann habe ich halt ein Team, das sind Telesales und Sachbearbeiter, die nichts anderes machen, als Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Unterlagen zu überprüfen. Und immer wieder im Zweifel an den Vertrieb oder an den Mandanten selber bei online reingekommenen Fällen zurückzuspielen. Wir brauchen noch die Informationen. Das heißt, die sind wie so eine Firewall davor und achten darauf, dass diese Maske richtig bespielt ist. Wenn die richtig bespielt ist, die Maske, dann wird und halt Vollmacht unterschrieben ist, dann wird es übertragen an die Kanzlei und mit diesen Informationen, ja, drücken wir auf den Knopf und haben innerhalb von 8 Sekunden eine 30-seitige Klageschrift stehen, die halt sehr spezifisch ist.
Geil.
Das ist halt das Ziel des Ganzen.
Das heißt aber auch, ihr habt euch gezielt im Produktportfolio auf bestimmte Rechtsfälle konzentriert. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ihr Verkehrsrecht und Arbeitsrecht und jeder Hanswurst und jeder Einzelfall, der dann aufkommt, sondern dass ihr guckt habt, was können wir standardisieren, ja, was sind so wiederkehrende Abläufe und dann da reinzugehen.
Teilweise, ja. Also wir arbeiten hybrid. soll heißen, ich musste irgendwann erkennen, Juristen ist ja ein komisches Völkchen. Die Anwälte haben halt Angst zu verblöden bei uns, weil die sagen, wir müssen ja, die sind halt eine eigene geistige Leistung. Klar, vorne die Schriftsätze erstellen, ist aber eher abstrakt wissenschaftlich. Und die haben alle Angst, das herkömmliche Anwaltsgeschäft zu verlernen. Deswegen haben wir diese Rechtsgebiete, mit denen wir Geld verdienen, ist alles Bank- und Kapitalmarktrecht. Da haben wir uns auf vier Themen spezialisiert und die sind auch völlig durchdekliniert. Haben aber durch Social Media und so weiter einen relativ hohen Bekanntheitsgrad und Reichweite und da kommen halt immer wieder Anfragen ran. Und wenn da mal was Arbeitsrechtliches kommt oder Verkehrsrecht oder irgendwas, haben wir ein eigenes Team und jeder Anwalt, der bei uns im Massengeschäft tätig ist, hat nebenbei noch so ein kleines Allgemeindezernat, wo er sagt, ich möchte gerne weiter Arbeitsrecht machen, ich möchte gerne Steuerrecht machen, ich möchte gerne Verkehrsrecht machen. Und 20% der Ressource arbeitet der herkömmlich, damit er mir nicht abspringt, damit ich keine Mitarbeiterfluktuation habe, weil die sonst nach ein, zwei Jahren sagen, ich will auch was anderes machen. Das heißt, die haben alle ein normales Dezernat, arbeiten da natürlich digital, aber nicht komplett automatisiert. Und in den Bereichen, wo ich Geld verdiene, wo ich Masse mache, arbeiten die halt alle komplett automatisiert.
Markus, besser könnte ich es nicht erklären. Darf ich mit meinem Team vorbeikommen? Wir machen mal ein YouTube Insights, wie das Ganze aussieht bei dir im Büro, weil das ist perfekt, ja, weil das ist exakt so betreibt man diesen Change-Prozess. Ja. Du musst gucken, wo sind die Widerstände, ja, wie kann ich meine Mannschaft auf diesen Weg mitnehmen? Und ich hatte bei Porsche mal ein Projekt mit Betriebsrat und so weiter, wo ich dann auch gesagt habe, okay, du hast ja viel mehr Freiheitsgrade dann. Wenn du 20% in diesem hybriden Modell noch diese normalen Rechtsfälle machst, wo du nachdenken musst, wo du dich reinverleiben kannst, hast du ja viel mehr Freiheitsgrade und Zeit, dich da auszutoben und weniger Druck, weil du 80% das, was dein Gehalt bezahlt, ja, als bezahlter Anwalt oder angestellter Anwalt, ja über einen anderen Workflow abwickelst. Ja, und damit hast du ja eigentlich ein total charmantes und vor allem attraktives Arbeitsmodell und Jobbeschreibung, ne? Und das ist ja genau der Punkt, ja, sich nicht an sowas komplett festzuzurren und von schwarz auf weiß zu gehen, komplett zu digitalisieren, sondern zu gucken, wie ist der Bedarf, ne? Wo kann ich halt meine Marge rausholen und wo habe ich noch eine Spielwiese, auf die meine Leute Lust haben und wie gestalten wir die Spielwiese aus?
Ja, also das ist das, also wichtiger als Digitalisierung ist der Change-Prozess. Mhm. Also bei uns ist das ein bisschen ambivalent. Das heißt, unser Hauptsitz sitzt in Jülich. Das ist ein Land. Mhm. Dorf. Die Rechtsanwaltsfachangestellten sind alle dörflich strukturiert. Die kommen da so aus 20 Kilometer Umkreis. Die Anwälte kommen alle aus der Stadt. Die kommen aus Köln, Düsseldorf, Aachen, Mönchengladbach, Neuss angefahren. Und die Rechtsanwaltsfachangestellten haben in der Regel natürlich auch ein anderes Mindset. Die sind ja eher so bewahren und herkömmlich und viele sind ja so gestrickt, alles was neu ist, ist erstmal Gefahr.
Logisch.
Veränderung tut immer so ein bisschen weh. Das heißt, es sind unterschiedliche Mitarbeiterebenen, wo du halt Nutzen kommunizieren musst und die Leute mitnehmen musst. Und deswegen ist da extrem wichtig, sehr transparent zu sein, sehr, sehr viel zu erklären, sehr viel zu kommunizieren. Du verlierst auch Leute, du hast eine automatische Fluktuation, weil manche sagen einfach, ich hatte junge Anwälte, die kamen an, die wussten noch nicht mal, was Outlook ist. Das gar nicht. Die bezeichnen sich jetzt als Digital Anwalt oder was weiß ich, aber ne, also das passt da nicht, du hast eine normale Fluktuation. Es gibt immer Leute, die wehren sich dagegen, dann müssen sie halt gehen. Also dann passt es einfach nicht mehr ins Unternehmen. Aber viele sind ja auch bereit, sich zu verändern. Und da ist immer wichtig, die Leute mitzunehmen. Mhm. Also viel 1:1 Kommunikation. Mein Job besteht eigentlich nur darin, zu den Leuten zu gehen, mit denen zu sprechen. Wir haben einmal im Monat immer eine große Bürobesprechung, wo ich dann auch die Vision, die Strategie, die Zwischenschritte, wo stehen wir, also immer alle mitnehme und quasi, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, wo ich dann auch immer so kleinschrittiger mitteile, wo stehen wir gerade, was ist das Nächste und halt immer den Nutzen, den Leuten kommuniziere und die Vision, wo will ich hin? Mhm. Mensch, wir sind die erste voll digitale Anwaltskanzlei und das aus Jülich und wir sind die Größten, die Besten, die Tollsten, ne? Und und dadurch erzeugst du halt eine hohe Identifikation. Mhm. Und das darf man echt nicht vergessen. Das ist wichtiger als die eigentliche Digitalisierung. Das muss man als Unternehmer echt berücksichtigen, sonst lernt man es schmerzvoll. Sonst hast du irgendwann ein geiles digitales System, aber ohne Mitarbeiter.
Mhm, das stimmt. Das ist also wirklich Thema Benchmark, Vorbild, Unternehmen in diesem Thema, was du gerade auch beschreibst, einmal im Monat, ne, immer die Verankerung zur Vision, warum machen wir das Ganze? Und so wie du es jetzt beschreibst, ist es wirklich so, ich freue mich total über dieses Gespräch gerade mit dir, weil du bist Unternehmer in deiner Rolle als Anwalt. Ja, ich habe auch schon Anwaltskanzleien begleitet in diesem Change-Prozess. Das BEA-Verfahren nannte man das damals, als die Gerichte angefangen haben zu digitalisieren. Und dazu brauchst du erstmal Prozesse und dann kannst du digitalisieren und so weiter. Und ein Anwalt lernt ja an der Uni, so wie du es gerade auch beschrieben hast, der kann ja nicht mal Outlook. Der lernt halt, mit fachjuristischen Texten vor Gericht irgendwie durchzukommen. Ja, und das richtig zu argumentieren. Das heißt, du hast viel Text und bist halt Fachexperte auf diesem Gebiet, auf dem Rechtsgebiet. Aber du bist noch lange nicht Unternehmer. Wie war denn deine Reise? Also wie viele Jahre sind denn dazwischen oder wann gab es denn Triggerpunkte für dich? Weil das ist ja jetzt wirklich richtig gutes Unternehmertum und klassisches Management, was du auch sagst, 1:1 Gespräche mit einzelnen Mitarbeitern, die aufzufangen, mit den Ängsten umzugehen. Ne? Ich spreche immer bei so Change-Prozessen von einem Boot, ne, wo du sagst, das ist unser Boot, ne, da drüben ist die Insel, da wollen wir hin und wer hat Lust, mit mir in dieses Boot einzusteigen? Und ja, Fluktuation, es gibt auch welche, die sagen, nee, ich habe Angst vor Wasser, ich steige nicht ins Boot, aber das gehört zu diesem Change-Prozess dazu. Und du trägst in erster Linie als Unternehmer Verantwortung für dein Unternehmen, dass es weiter am Markt bestehen bleibt, für deine Branche in der Vorbildfunktion und natürlich auch für deine Mitarbeiter und deren Familien. Ne? Und diesen Prozess zu verstehen, viele bleiben ja leider Gottes in dieser Fachexpertenrolle stecken. Was war denn bei dir der Trigger, dich in die Unternehmerrolle zu entwickeln und dich mit solchen Themen auseinanderzusetzen?
Also es gibt so wenig Unternehmer unter den Juristen, weil du als Jurist zum Problemdenker erzogen wirst. Du musst ja die Stecknadel im Heuhaufen und finden und dann bist du toll, wenn du die gefunden hast. Das heißt, du denkst immer in Worst-Case-Szenarien und daher sind viele Anwälte werden durch die Art zu denken zum Sicherheitsdenker erzogen und dann passt es auch schon nicht mit dem Unternehmerdasein. Das Zweite ist, dass der Jurist meistens arrogant ist, der wird so erzogen, ja, du bist eine gewisse Elite und Juristen und Mediziner an der Uni sind immer die...
Genau. Die haben so eine eigene Sprache, da kann keiner mitreden.
Dahinter kommen dann so ein bisschen irgendwann mal die BWLer. Ne? Und aus dieser Haltung heraus ist alles auch, was mit Verkauf zu tun hat, eher mit einem Dünkel belegt. Und ich behaupte mal, wenn du Sicherheitsdenker bist und niemals die Identität als Verkäufer hast, dann kannst du auch kein guter Unternehmer werden. Und das führt dazu, dass viele Juristen sich heutzutage hinter diesem Standesdünkel verstecken, aus der Angst, ihre Komfortzone zu verlassen und machen halt das, was man halt so macht als Anwalt, aber, ne, aber bewegen sich kaum. Von daher begreifen sich auch viele Juristen gar nicht als Unternehmer. Ich war schon als Student Unternehmer und wollte immer Unternehmer sein, dann habe ich gedacht, ich bin Unternehmer mit dem Produkt Anwalt. Und da habe ich wieder ein Rechtsprodukt. Das habe ich schon vor 20 Jahren so gesagt. Von daher stellte sich für mich nie die Frage. Ich habe mich auch vor 4-5 Jahren komplett rausgezogen, bin kaum als Anwalt tätig, sondern ich habe eine eigene Prozessfinanzierungsgesellschaft, ich habe 2 Vertriebsgesellschaften, ich habe meine Anwaltskanzlei und habe noch viele andere Beteiligungen drumherum, habe eine Beteiligungsgesellschaft, mit der ich halt reingehe in Firmen. Ich arbeite aber nur am Unternehmen und nie im Unternehmen. Also du wirst nicht sehen, dass ich irgendeinen Fall betreue. Dann ist es für meine Schwiegermutter oder irgendwas. Aber ich selber bin als Anwalt nicht tätig, sondern achte wirklich nur auf Strategie, mach kein Key-Account, also Vertrieb, aber auf gewissem Niveau halt. Und ich führe tatsächlich viele Mitarbeitergespräche. Also wenn ich ins Büro gehe, dann
Führung.
Ich auch keine Termine in der Regel, sondern gehe zu den Leuten hin, lass sie nicht zu mir kommen, sondern gehe immer zu den Leuten, höre mir deren Bedürfnisse an, gehe eine Runde um den Block mit denen spazieren, gehe einen Kaffee trinken irgendwo, bin dann für die Leute da. Also das ist mein Job. Und dann funktioniert auch so eine Anwaltskanzlei auf anderer Ebene.
Das ist tatsächlich was, was ich auch beobachte bei Unternehmern, die bei mir im Mentoring oder so sind und dann sagen, ja, ich will dieses am Unternehmen führen lernen. Und dann gibt es so einen Themenblock neben Systemen und Strukturen und so weiter, überhaupt erstmal Führung zu lernen. Und das, was du gerade beschrieben hast, dieses, ich führe dann Gespräche mit den Mitarbeitern und führe die dann und befähige und so weiter. Und dann sagen die dann oft so, ach so, das heißt das, und dann muss ich ja den ganzen Tag kommunizieren und so. Und dann, ja, wenn du am Unternehmen führst, du hast dein Dashboard, du kannst die Prozesse in Kennzahlen darstellen, du kannst daraus Dinge ableiten, aber du hast immer noch Menschen in den Abläufen und Prozessen. Und das ist super wichtig. Und man muss dann auch Menschen mögen, um mit ihnen zu kommunizieren, Stärken, Schwächen zu erkennen und sie auch zu befähigen und ihre Potenziale zu entwickeln in deinem Unternehmen. Ne?
Ja, und wichtig ist halt, dass man lernt zu delegieren. Also ich bin bestimmt nicht bei uns der beste Anwalt im Unternehmen. Also so von diesem Sockel muss man halt herabkommen und sagen, ich brauche nicht der beste Anwalt sein. Dafür sind andere zuständig. Also loslassen, delegieren, und ich will die besten Anwälte haben, aber ich muss selbst nicht der beste Anwalt sein. Ich brauche nicht der beste Verkäufer zu sein. Aber die Sachen im Blick haben und die Leute richtig einzusetzen, das ist ja die Kunst.
Ist wie so ein Schachspiel eigentlich immer, ne? Du hast ein Brett und musst halt die Ressourcen richtig ausbalancieren. Lass uns doch mal auf den Change-Prozess in der Digitalisierung eingehen. Wenn du das in Jahre oder in Phasen vielleicht beschreiben müsstest. Du hast jetzt gerade geschrieben, der Triggerpunkt war der klassische Wachstumsschmerz. Ja? Ja. Also Kundenunzufriedenheit, Mitarbeiterfluktuation, Haufen Fälle. Und ich will die Kohle reinfahren. Ich habe ganz viele Anfragen. Und wie kriege ich das jetzt digitalisiert? So, das heißt, das war der Trigger. Wenn du diesen Change-Prozess für dich aus der Unternehmerrolle mal beschreiben müsstest, in welche Phasen würdest du es ja beschreiben? Weil jetzt seid ihr ja an einem Punkt, wo du sagst, so, es hört nie auf, es muss immer wieder weiter angepasst werden. Für jemanden, der jetzt da noch am Anfang steht und sowas auf sich zukommen sieht. Was waren so am Anfang deine Ängste vielleicht? Du hast einen eigenen Softwareentwickler eingestellt. Okay, das ist das eine. Wie ging das weiter?
Also wichtig ist, dass man sich überhaupt erstmal der Abläufe und Prozesse bewusst wird. Mhm. Man sagt ja dann immer so gerne, ja, weiß ich doch, ne? Da kommt das Poststück rein und dann geht das dann dahin. Ich habe durch die Arbeit mit den IT-Lern erst gelernt, was Prozessabläufe überhaupt sind.
Das heißt, das ist das, was ich mache, genau.
Wir haben uns ein Rechtsgebiet rausgepickt und haben ganz vorne angefangen und haben ganz kleinschrittig mal aufgeschrieben. Und selbst wenn der Azubi den Brief aufmacht und was geschieht dann? Also ganz kleinschrittig. Und wir hatten dann irgendwann eine ganze Tür voll, ganz eng beschrieben. Das war der Prozessablauf eines Rechtsgebiets. Das heißt, werd dir mal klar, wie dein Ablauf überhaupt ist. Und wenn du dir das einmal klar machst und vorne anfängst, wenn du es einmal gemacht hast, ist es leichter, weil dann sind ja viele Dinge, die sich wiederholen. Aber es sind ja so viele Verschachtelungen drin, die ich mir vorher gar nicht so bewusst gemacht habe. Was ist, wenn die Rechtsschutzversicherung ja sagt? Was ist, wenn sie nein sagt? Was ist, wenn er nicht rechtsschutzversichert ist? Was mit dem Prozessfinanzierer? Allein nur so diese Entscheidungsebene, wo man immer sagt, das ist ja alles klar. Nee, ist ja eben nicht immer alles klar. Und ich habe mich damals viel mehr auf Erfahrungswerte von Personal verlassen. Und das war halt eine Fehleranfälligkeit. Und dadurch, dass wir mit den Entwicklern einmal wirklich alles runtergeschrieben haben, Prozesse definiert haben, konnten wir, und dann haben wir immer, und das ist auch Thema Change Management, wir haben halt immer Leute mit dazugeholt. Mhm. Das heißt, wir haben auch viele Rechtsanwaltsfragestellte immer mit dazugeholt. Was hältst du davon? Wie findest du den Prozess? Hast du Möglichkeiten? Siehst du Verbesserungspotenzial? Sodass die Leute halt auch mit dem gesamten Digitalisierungsprozess, die waren immer im Einklang damit, weil sie eingebunden waren.
Und ja, ganz wichtig.
Das ist einmal verbessert.
Und eigentlich eine Koryphäe. Wo kommst du her? Vom Mars, Markus. Dass du das so aus dem Bauch raus alles richtig gemacht hast.
Nee. Das ist ja auch ein Lernprozess von 6-7 Jahren. Und ich habe auch wahrscheinlich jeden Fehler gemacht, den man machen konnte. Aber wir haben es dann halt einmal runterdefiniert und das war das größte Learning. Das kann ich nur mal jedem empfehlen, sich, weiß ich nicht, eine Flipchart zu nehmen oder wirklich wie wir.
Post-its mache ich immer.
Großes Plakate dran zu hängen und einmal den Prozess kleinteilig aufzuschreiben. Mhm. Allein dann merkst du, dann hast du so ein Learning daraus, weil du merkst, da läuft ja was schief. Oder ich war mir wahrscheinlich mindestens der Hälfte des Prozesses gar nicht bewusst. Und wenn du den Prozess dir nicht bewusst machst, dann passieren Fehler und so kann man halt viele Fehlerquellen ausmerzen.
Sind diese Geldfresser dann eigentlich in den Abläufen und dazu kommt eigentlich noch, dass du als Chef einen anderen Blick auf die Prozesse hast. Wie du sagst, die Hälfte bin ich mir nicht bewusst und die Mitarbeiter eine andere Perspektive auf die Prozesse haben. Und wenn dann aufgrund der Hierarchie nicht miteinander kommuniziert wird, entstehen hier Reibungsverluste. Und das ist Geld, was dir wirklich aus der Tasche fließt als Unternehmer.
Ja, zum Beispiel, wir haben bei uns immer eine Ressourcenknappheit, was Rechtsanwaltsfachangestellte angeht, weil wir Land sind und wir haben schon alle Guten, die es da gibt. Wir haben halt die Prozesse dann so definiert, dass wir gesagt haben, ganz vorne bei der Mandatsannahme und im außergerichtlichen Bereich brauchen wir gar nicht so viele Rechtsanwaltsfachangestellte, die brauchen wir eher hinten im Mandat, wenn es fachlicher wird. Also, was ist viel auf dem Markt? Es gibt viele Bürokauffrauen auf dem Markt, die suchen alle Stellen. Also haben wir angefangen, Bürokauffrauen einzustellen, haben die in ein Team gesetzt mit einer Refa. Die Refas haben wir das relativ schnell beigebracht und so, dass wir jetzt halt keine Ressourcenknappheit mehr haben. Das war aber ein relativ schnelles Learning, einfach aus dem Prozessablauf. Da bin ich vorher nicht drauf gekommen, weil ich es mir nicht so bewusst gemacht habe.
Das ist genau der Punkt. Wenn du am Unternehmen arbeiten willst, dann musst du Strukturen und Systeme schaffen im Unternehmen. Ja. Man kann da auch so das McDonald's-Prinzip sich ausdenken oder das mal heranziehen, ne? Dass du Strukturen und Abläufe hast, die vorgegeben sind. Das Wissen ist im Unternehmen und dann kannst du Mitarbeiter einlernen und qualifizieren, das System zu bedienen. Dann hast du auch nicht mehr diese Jammerei mit Fachkräftemangel und ich finde niemanden auf dem Arbeitsmarkt, so wie du es gerade beschrieben hast, ja. Und das Wissen ist bei dir. Das heißt, es gibt ja ganz oft Unternehmer, die nicht so arbeiten, die dann sagen, oh Gott, wenn die Mitarbeiterin geht, dann bricht mein Laden zusammen. Weil das Wissen in der Person ist und nicht im System als Unternehmen. Ja, und das ist genau das, was du gerade beschreibst. Ein sehr, sehr großer Hebel. Okay, sehr schön. Also Markus, du hast bei mir lauter Herzchen und Sternchen von dir. Total geil, weil das ist genau der Punkt. Ja, mein Credo, erstmal zuerst immer die Prozesse klar haben, die einzelnen Schritte, die Geldfresser eliminieren und dann geht's in die Digitalisierung. Das heißt, ihr habt euch hingesetzt und nach Rechtsgebieten das durchgeackert. Über was für einen Aufwand sprechen wir da für dich zeitlich? Also ist es ein Zeitfenster von einem halben Jahr gewesen oder einem Monat? Oder
wie würdest du es beschreiben? Bei uns lief das parallel. Wir haben erstmal den Prozess runtergeschrieben und dann angefangen zu programmieren parallel. Bisschen versetzt natürlich. Es hat so ein halbes Jahr gedauert, bis man mal so ein bisschen was gesehen hat im CRM-System.
Okay.
Aber das ist halt jetzt auch Jahre her und wir sind halt immer noch dran. Ne? Also das ist ein stetig wachsender Prozess, weil man immer neue Ideen hat, weil immer das Unternehmen wächst weiter, du hast neue Möglichkeiten. Ich habe vor einem Jahr unsere Telesales-Abteilung ausgeweitet. Wir haben jetzt 15 Telesales bei uns. Die müssen natürlich auch ein eigenes System haben und das muss halt auch ineinander greifen mit der Anwaltssoftware und hinten raus mit dem Investorenbereich muss ineinander greifen. Also fertig wird man nie, aber man hat halt immer neue Ideen und das ist halt das Schöne. Ja. Wenn man das Grundgerüst stehen hat, geht es halt irgendwann, dann hat, weiß ich nicht, der Anwalt hat einen Wunsch, dass ein Gimmick noch dazukommt. Das wird halt dazu programmiert. Also auf dieser Ebene sind wir jetzt gerade unterwegs.
Und das ist genau das Unternehmen der Zukunft, was man braucht. Ja, das, was du gerade beschreibst, ist der kontinuierliche Verbesserungsprozess. Ja, also diese aus der Kaizen-Philosophie herauskommt, ist ja aus dem Japanischen, dieses permanent hinterfragen und sich weiterentwickeln. Und das gekoppelt mit den Veränderungen, die auf uns als Unternehmen gerade permanent hinzukommen. Corona ist ein Beispiel, die Anpassungsfähigkeit. Ich bin als Unternehmen, also der Haupterfolgsfaktor in der Zukunft ist, sich Begebenheiten, die mir gegeben werden oder irgendwoher kommen oder aus Kundenanforderungen entstehen, schnellstmöglich zu reagieren und anpassungsfähig zu bleiben.
Ja, wenn ich so ein Beispiel dazu benennen, was du gerade sagst, wenn wir, also wir waren Gott sei Dank irgendwann systemrelevant als Anwälte, das war anfangs nicht klar. Also wir haben 80 Mitarbeiter, wir hätten einen ins Büro geschickt und 79 von zu Hause arbeiten lassen können. Wir hätten keine Minute irgendwie einen Einschnitt gehabt bei uns.
Ja, genau. Und das ist das Thema Anpassungsfähigkeit. Ja, das ist das, was du gerade sagst. Ne? Diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess auch als Kultur im Unternehmen zu etabliert zu haben, das ist in beide Richtungen, top-down, bottom-up, vom Chef als auch von der Mannschaft, von den Mitarbeitern permanenten Inflow gibt, wo man sagt, das und das müssen wir mal anpassen, ja, oder das und das könnte man doch vereinfachen oder automatisieren. Und so entwickelst du dich als Unternehmen permanent weiter und hast überhaupt auch die Flexibilität in den Mitarbeiterköpfen, in deinen Unternehmensstrukturen, um dich auf neue Themen überhaupt einzulassen. Sowas wie jetzt, ne, deiner neuen Verfassungsbeschwerde, ja, wo du sagst, okay, wie wickeln wir das Ganze dann ab?
Ja, das ist halt extrem viel Arbeit, gerade in so einem konservativen Metier, wie wir arbeiten. aber ich habe die Unternehmenskultur bei uns bewusst so Start-up-mäßig gestaltet. Mhm. Das heißt, bei uns laufen die Anwälte nicht im Anzug rum, nur wenn sie halt zu Gericht müssen. Es ist relativ leger, bei uns wird sich komplett geduzt. Wir haben eine sehr flache Hierarchie. Wir haben gleitende Arbeitszeit, bei uns steht ein Obstkorb, bei uns wird ständig zusammen gegessen, gekocht. Wir haben ein Physio außerhalb von Corona-Zeiten bei uns, der reinkommt. Das heißt, wir machen extrem viel für die Mitarbeiter und halten alles relativ flach und immer in Bewegung. Es wird immer neue Impulse und Reize gesetzt. Und dadurch entwickelt sich irgendwann eine eigene Unternehmenskultur. Man hat eine relativ hohe Identifikation der Leute. Und das schafft aber auch diesen permanenten Wandel und also Veränderung ist bei uns mittlerweile Alltag. Und das ist ja die Kunst.
Das ist geil. Ja, das ist halt perfekt. Das ist jetzt, das 2012 habt ihr angefangen. 2020 sind jetzt 8 Jahre. Hat das tatsächlich jetzt diese 8 Jahre gebraucht? Oder kannst du sagen, so diesen Reifegrad, den wir jetzt haben, den hatten wir auch schon so vor 3 Jahren. Also wie lange braucht so ein Change-Prozess, gerade wenn du sagst, typisch konservatives Unternehmen, ich denke an Speditionsfirmen in der Logistikbranche, Steuerberaterkanzleien, die trifft es ja auch alle am Ende.
Haben wir nicht gebraucht. Wir haben vor 8 Jahren mit dem Verbraucherthema angefangen und haben mit der Digitalisierung so richtig angefangen, ernsthaft vor 4 Jahren. Mhm. Und haben, bis ich sage, dass es wirklich rund läuft, 2,5, 3 Jahre gebraucht.
Mhm. Okay. War da der Auslöser?
Damit kann man zufrieden sein. Hatte ich irgendwann mal das Gefühl, bist fertig.
Sehr geil. Mega. Wenn du sagst, vor 4 Jahren ernsthaft angefangen, war da tatsächlich das BEA-Verfahren von den Gerichten, also Digitalisieren der Gerichtsposten, so auch nochmal ein Trigger, oder?
War überhaupt kein Thema, das war ja eher lächerlich, das BR. Mhm. 30 Millionen verpulvert, das hat nicht funktioniert. Aber das ist ja nur ein Kartenlesegerät, was da anschließt. Und Gott, wir hatten ja, da wir nur digital arbeiten, war das ja für uns viel besser, dass wir dann elektronisch die Post versenden konnten. Aber bei den Massen, die wir raussenden, müssen wir immer noch täglich Faxe verschicken, weil das immer noch Engpässe hat. Also, Wir begrüßen ja so eine Kommunikation. Das ist ja wie eine Mail, die ich dann ins Gericht versenden kann. Und muss man auch nicht zu scannen. Und da können wir die Post direkt weg.
Ja, also ich habe, um da vielleicht die Zuhörer noch mal kurz abzuholen, das BEA-Verfahren ist die Digitalisierung der Gerichtspost, weil formal juristisch ist halt nur ein Brief mit einer Unterschrift rechtswirksam oder ne, in der Kommunikation im Rechtsverkehr relevant. Und damit man halt keine Zeit mehr verliert und diese Anwaltsprozesse beschleunigt in der Durchlaufzeit, hat man dieses digitale Gerichtspostverfahren im Grunde eingeführt, das mit einer elektronischen Signatur versehen wird mit den Anwaltskanzleien und so weiter, dass der Anwalt entsprechend unterschreibt und dass es und auch das Gericht entsprechend unterschreibt. Da sind halt bestimmte Prozedere, die hinten dran hängen, setzt aber auch voraus, dass der Anwalt sich im besten Fall von der Papierakte löst und mit einer digitalen Akte arbeitet und solchen Aktenbäumen, wo dann halt die Absätze entsprechend farblich markiert sind und so weiter. Ne? Und das hat viele Anwaltskanzleien vor Herausforderungen gebracht, als das vor ein paar Jahren eingeführt wurde. Und manche sehen es halt eher als Last und haben es immer noch nicht verstanden. Ja? Die machen halt, wie du sagst, so einfach nur, es ist ein anderer Weg der Post, aber sie haben ihren Workflow nicht geändert. Und da bin ich ja derjenige, diejenige, die dann sagt, Leute, passt auf, verpasst solche Change-Prozesse nicht, weil in der Zukunft, früher war es so, wenn du ein Gerichtsverfahren hast als Person oder Privatperson, wurde dir immer gesagt, ja, da musst du 2 bis 4 Jahre rechnen, bis das durch ist. Heute hast du entweder Anwälte, die digital aufgestellt sind, die das nutzen, die wissen, wie es funktioniert, da bist du in einem halben Jahr, in einem Jahr fertig, weil der komplette Workflow digital gelebt wird. Bei allen anderen, diesen Change-Prozess am Markt nicht mitbekommen haben, die arbeiten oldschool weiter und bei denen ist es vielleicht noch 4 Jahre, weil sie es nicht verstanden haben. Aber das ist auf einmal ein Wettbewerbsthema in einem Markt, wo es vorher keinen Wettbewerb gab, weil bei allen Kanzleien und allen Anwälten mit allen Gerichten es so lange gedauert hat und jetzt hat man halt die, die modern sind, wo es beschleunigt ist und die alten, wo es halt nicht mehr so schnell geht. Und dann ist immer die Frage als Unternehmer, ne, welchen Weg gehe ich mit?
Ja, und letztendlich machen wir das auch alle, um Geld zu verdienen. Wir können halt auch beliebig skalieren, also bis wir mal an Kapazitätsgrenzen stoßen. Mhm. Also wir sind theoretisch in der Lage, 10.000 Klagen im Monat zu versenden. 10.000.
Wahnsinn. Ja.
Also ein Durchschnittsanwalt bearbeitet herkömmlich vielleicht 500 Sachen im Jahr. Und unsere Anwälte bearbeiten rund 1.000 im Monat.
Krass. Also die Kanzlei, die ich betreut habe, ist ein Einzelanwalt. Und da haben wir es auch schrittweise gemacht mit der Digitalisierung, weil es auch so das Thema war, oh, ich brauche meine Papierakte, ne, fotografisches Gedächtnis und Textmarker. Und ich sage, lass uns doch einfach mal die Akten nehmen, die gar nicht zu Gericht gehen. Weil die brauchst du ja gar nicht als Papier, ja, wo es im Vorfeld irgendeine Einigung gibt. Wir haben 80% wirklich digitalisieren können dadurch. Und der macht als Einzelanwalt 800 Akten pro Jahr.
Ja, das ist schon viel.
Und hat es jetzt noch von 3 Stunden früher Feierabend pro Tag raus und den Workflow beschleunigt. Du kannst entweder mehr Geld mitmachen oder dir mehr Zeit rausholen. Das kann man sich ja dann immer aussuchen. Ja. Mega. Markus, ich danke dir 1000-mal für deine Zeit. Das war jetzt, ich bin hier freudestrahlend, juhu. Das ist echt ein richtig geiles Benchmark-Thema an der Stelle. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ich mit meinem Team mal vorbeikommen darf und wir da echt ein Benchmark-YouTube-Video dazu machen können, weil das ist so meine Passion, wo ich versuche, anhand von konkreten Beispielen diese Stichworte Prozesse, Digitalisierung, Unternehmertum, ja, wirklich auch mal praktisch zu zeigen, was bedeutet das. Ne? Und das ist natürlich, da bist du wirklich ein mega Vorbild an der Stelle. Ganz, ganz lieben Dank.
Herzlich willkommen.
Danke. Dann packen wir hier unter die Podcast-Folge deinen Links rein zu der Verfassungsbeschwerde. Wenn Unternehmer jetzt sagen, sie wollen da sich bei dir melden, gibt es da eine spezielle E-Mail-Adresse, an die man sich wenden soll?
Ja, an die office@mingers.law. Das ist unsere Sammeladresse.
@mingers.law.
Genau.
Okay, gut. Dann packen wir das unten mit rein. Ja, und dann sage ich viel Erfolg mit der Klage. Ihr werdet es jetzt einreichen die Tage. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Wir bleiben in Kontakt. Und ich sage
bis mal.
Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.
So. Tschüss.
Das
Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn dir diese Interviewfolge gefallen hat, dann solltest du unbedingt eine 5-Sterne-Bewertung hier lassen. Das ist die digitale Währung in unserem Zeitalter für kostenlosen Content. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage liebe Grüße, deine Katja.